Horrormeldungen über Massaker in Ruanda gingen die letzten Wochen um die Welt. Ein Bürgerkrieg als Ursache ließ viele wieder zur Tagesordnung übergehen. Zu kompliziert die Hintergründe und außerdem weit, ja sehr weit weg. Der Ort des Geschehens, ein kleiner, für afrikanische Verhältnisse gar sehr kleiner Staat im Südosten Afrikas, zwischen Zaire und Kenia eingeklemmt. Nachdem die eigentlichen Kampfhandlungen durch die Eroberung der Hauptstadt Kigali zu Ende sind, ist es vor allem das Elend der Millionen Flüchtlinge, das vielerlei Hilfsorganisationen zum Eingreifen veranlasst hat. Oliver Müller von der christlich-katholischen Hilfsorganisation Caritas war in zairischen Grenzstadt Goma und ist vor ein paar Tagen zurückgekehrt.
Es gibt eine ganze Menge Hilfsorganisationen dort. Sicher dominierend ist das Rote Kreuz, sind Médecins Sans Frontières, UNICEF, natürlich auch das UNO-Hilfswerk. Aber daneben haben sich eine Vielzahl anderer Organisationen dort etabliert und arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen.
Ja, die Horrormeldungen stapelten sich in den letzten Tagen. Zuletzt noch irgendwie die Meldung, dass dort auch die Cholera ausgebrochen sei. Kann man denn die Situation dort beschreiben?
Die Situation ist in der Tat so katastrophal, wie es auch im Fernsehen oft rüberkommt. Also mit meinen eigenen Augen habe ich in den 4 Tagen, wo ich dort war, ungefähr 1000 Tote gesehen. Die Straßen sind gesäumt von Cholera-Toten, die einfach in Bastmatten eingewickelt dort hingelegt werden. Es liegt ein beißender Leichengeruch über der ganzen Stadt, noch verstärkt durch die vielen tausend Feuer, an denen sich die Flüchtlingsfamilien ihr Essen kochen. Die hygienische Situation ist untragbar und von daher hatte die Cholera eben auch eine sehr gute Grundlage, sich weiter zu verbreiten.
Nur das von europäischem Kolonialismus geprägte überhebliche Wegsehen konnte dieses unglaubliche und tatenlose Erstaunen bei der Weltöffentlichkeit herbeiführen, mit dem die ersten Berichte über die unvorstellbare Gewalt aufgenommen wurden. Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International hatten bereits seit Jahren davor gewarnt. In einem Bericht aus dem Amnesty International Info heißt es:
Angesichts von Hunderttausenden Toten ist es kein gutes Gefühl, Recht gehabt zu haben. Die Welt nimmt erst jetzt Notiz davon.
Der 6. April war ein schwarzer Tag für den afrikanischen Kontinent. An diesem Tag wurde kurz vor der Landung in der ruandischen Hauptstadt Kigali ein Flugzeug abgeschossen. Dabei kam der ruandische Präsident Juvenal Habarimrama und der Präsident Burundis Cyprien Natarimira sowie mehrere Behördenvertreter beider Staaten ums Leben. Bislang hat niemand die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Regierungssoldaten riegelten die Abschussstelle ab, eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls wurde abgelehnt. Wer für den Abschuss verantwortlich war, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Präsidentengarde und die Regierungstruppen Ruandas ergriffen jedoch die Gelegenheit zu einem neuen Feldzug gegen die Tutsi-Minderheit im Land und lösten damit Gräuel aus, die viel schlimmer sein dürften, als man sich das aus der Ferne vorstellen kann.
Die internationalen Medien interessierten sich erst einmal nur für die Probleme, wie die Ausländer unverletzt aus dem Land gebracht werden könnten. Doch dabei wurden die Massaker an Zivilisten überdeutlich. Beobachter sprachen schon nach wenigen Tagen von etwa 100.000 Toten. Manche Organisationen nennen inzwischen sogar die Zahl von 500.000 Ermordeten. Mindestens genauso viele Ruander flüchten nach Tansania. Dort entstand binnen weniger Tage das größte Flüchtlingslager der Welt. In Ngara drohen Seuchengefahr und Massensterben.
Nach dem Flugzeugbeschuss setzte die Gewalt auf 2 Ebenen ein. Zum einen loderten die Bürgerkriegskämpfe vor allem um die Hauptstadt Kigali neu auf, nachdem die seit 1990 gegen die Regierung kämpfenden, von Tutsis dominierten Rebellen der Patriotischen Front Ruandas ihre militärische Offensive verstärkten. Sie versuchten mit andauerndem Beschuss Kigalis die Interimsregierung zu stürzen. Gleichzeitig gingen im Windschatten des Bürgerkriegs Hutu-Sicherheitskräfte sowie Angehörige paramilitärischer Gruppen und militanter Hutu-Parteien auf jeden los, indem sie einen Gegner der Regierung vermuteten. Wahllos wurden in wenigen Tagen Zehntausende niedergemetzelt. Angehörige der Tutsi genauso wie die oppositionelle Hutus, die sich für einen Wandel in der ruandischen Politik einsetzten. Offenbar ergriff die Gewalt schon bald jeden Winkel des Landes. Vielerorts ermordeten Menschen Nachbarn, mit denen sie zuvor jahrelang friedlich ausgekommen waren.
Ruandas Bevölkerung besteht zu mehr als 80% aus Hutus. Die Tutsi stellen rund 15%. Eine Tutsi-Monarchie regierte Ruanda über Jahrhunderte. 1899 wurde das Land deutsche, im Ersten Weltkrieg dann belgische Kolonie. Erst kurz vor der Unabhängigkeit 1962 konnten die Hutus eine Beteiligung an der Macht durchsetzen. Zehntausende Tutsis aus Ruanda flohen daraufhin in Nachbarländer Burundi, Tansania, Uganda und Zaire. Bewaffnete Auseinandersetzungen keimten der 70er Jahre nach einem Putsch des jetzt getöteten Präsidenten Habyarimana auf. Im Oktober 1990 begannen Tutsis überwiegend aus dem ugandischen Exil heraus den militärischen Aufstand gegen die Regierung. In den Jahren danach wurden Tutsis in Ruanda systematisch verfolgt, viele von ihnen ermordet. Gleichwohl wurde 1991 das Ende der Einparteienherrschaft beschlossen. Oppositionsparteien gründeten sich.
Afrikanische Beobachter erwähnen immer wieder die Verantwortung der Kolonialmächte, vor allem Belgien und Frankreich, für den Konflikt. Der burundische Bischof Bernhard Bududura erzählte in einem Interview:
Es wäre ungerecht, wenn wir für den Hass von heute unsere Vorfahren und Ahnen verantwortlich machen würden. Als ich in den 30er und 40er Jahren noch ein Junge war, lebten beide Bevölkerungsgruppen in einem differenzierten, gleichwohl friedfertigen und ausgeglichenen Miteinander. Ich selber stamme aus einer Tutsi-Familie. Mit meinen 8 Schwestern und 8 Brüdern bin ich im Süden Burundis aufgewachsen, in einer Hirtenfamilie, die etwa 2000 Meter über dem Meeresspiegel über die Runden kommen musste. Mein Vater und meine Mutter hatten Verwandte, die Hutu waren, also Ackerbauern. Als ich später als Jugendlicher auf die weit entfernt liegende Schule gehen durfte, habe ich bei Hutu-Familien gewohnt. Sie waren wie Onkel und Tante zu mir. Das sind persönliche Erfahrungen eines älteren Mannes und sie sind verallgemeinbar.
Es mangelt den politischen und militärischen Eliten an einem an Menschenrechten und Demokratie gekoppelten Grundverständnis von Macht und politischem Amt. Das gilt seit der weißen Kolonialherrschaft, und zwar weit über die Region der ehemals belgischen Kolonien Burundi, Ruanda und Zaire hinaus. In Burundi war es so: Die belgischen Kolonialherren hatten sich mit Ausnahme der Missionare als Ausbeuter aufgeführt. Als die Belgier überstürzt abzogen und das Land in die politische Unabhängigkeit entließen, da hatten sie keine einheimische, schwarze Elite herangebildet, die das Land hätte verantwortungsvoll regieren können. Die ausgebildeten Schwarzen waren lediglich Gehilfen, Auxiliaire. In der Armee bestand die schwarze Elite aus Unteroffizieren, beispielsweise der heutige Diktator Zaires Mobutu. Soweit Bernhard Bududira aus Burundi. Doch was können heute Hilfsorganisationen machen, um das Elend zu beenden? Oliver Müller von der Caritas zu der Situation in Goma, dem Grenzort Zaires.
Also Goma hat eigentlich 150.000 Einwohner, liegt direkt am malerischen Kivusee. Es ist im Prinzip ein typisch zairisches Provinznest, muss man sagen, mit einer Hauptstraße, bisschen Industrie, Handel, in normalen Zeiten auch etwas Tourismus. Und eben einen Flughafen. Zu den 150.000 Einwohnern sind jetzt eben noch in Goma selber und ja drumherum bis 60 Kilometer nördlich und 30 Kilometer westlich 1,2 Millionen Flüchtlinge gekommen, die die Stadt ja sehr, sehr aufgebläht haben. Für die Einwohner der Stadt hat sich das Leben natürlich auch völlig verändert. Die Stromversorgung ist teilweise, die Wasserversorgung vollständig zusammengebrochen. Es kommt in den Haushalten kein Wasser mehr. Das heißt also, auch die einheimische Bevölkerung muss sich ihr Wasser aus dem See holen und ist von daher auch potenziell gefährdet für Seuchen wie beispielsweise Cholera. Der gesundheitliche Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das hängt natürlich mit der Mangelernährung zusammen, das hängt mit Krankheiten zusammen. Man darf ja nicht vergessen, dass Goma selbst auf 1500 Meter Meereshöhe liegt, sich die Flüchtlingslager bis auf 2000 Meter hochziehen. Es wird nachts empfindlich kühl, tagsüber ist es sehr heiß. Die meisten Flüchtlinge haben Atemwegserkrankungen, die eben noch zu den anderen Erkrankungen dazukommen. Von daher, denke ich, wird die Rückführung der Flüchtlinge auch rein aus physischen Gründen ein Problem werden, weil immer weniger in der Lage sind, aus eigener Kraft zurückzukehren.
Was kann man denn da überhaupt dann noch helfen? Was können da Hilfsorganisationen wie die Caritas oder wie die anderen, die du eben genannt hast, machen?
Also zum einen ist es eben dringend notwendig, die Menschen, die jetzt sich dort in den Flüchtlingslagern befinden, so zu versorgen, dass sie nicht an Cholera oder an Hunger oder an Verdurstung sterben. Aber es ist natürlich ebenso wichtig, und da bemühen sich auch die Hilfsorganisationen darum, die Rückführung der Flüchtlinge nach Ruanda voranzutreiben und nach Möglichkeit zu fördern.
Ich kann mir vorstellen, nach all dem, was die Flüchtlinge auch durchgemacht haben, dass es da auch bei ihnen Schwierigkeiten gibt, zurückkehren zu wollen. Wollen die denn alle zurückkehren dorthin, wo sie herkamen?
Da muss man unterscheiden. Wenn man durch die Flüchtlingslager in Zaire läuft, hat man manchmal das Gefühl, in einer Kaserne zu stehen, weil sich natürlich eine gesamte geschlagene Armee darunter befindet, nämlich die der ehemaligen Hutu-Macht. Viele dieser Soldaten gehören sicherlich zu den Milizen, die für Massaker verantwortlich zu machen sind und werden gute Gründe haben, nicht zurückzukehren oder werden dort ja ihre gerechte Bestrafung fürchten. Von daher ist die Motivation sicherlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, nach Ruanda zurückzugehen. Ich denke aber sicher, dass die Mehrzahl der Familien auf jeden Fall vorhat, möglichst bald zurückzukehren, wenn sie ihre Sicherheit dort garantiert sehen. Es ist jetzt auch eine wichtige psychologische Frage, den Menschen dort das Vertrauen zu geben, zurückzukehren.
Viele afrikanische Beobachter legen ja die Ursache des Konflikts in die Zeiten der Kolonialherrschaft, in Kolonialzeit, in der diese Eliten, die sich dort jetzt eben bekämpften, geschaffen wurden. Welches Vertrauen haben denn dann, hatten die Bevölkerung dann eben in europäische Hilfsorganisationen oder überhaupt Europäer, die dort unten helfen oder auch, wie du sagst, das Vertrauen wiedergeben sollen, nach dem Rechten sehen wollen?
Die Rolle der Europäer in Ruanda und den angrenzenden Ländern ist natürlich ein sehr komplexes Problem. Was sicherlich feststeht, ist, dass auch die europäischen Organisationen jetzt zunächst mal wirkungsvolle Nothilfe leisten und die von der Bevölkerung auch so sehr gebraucht wird. Natürlich haben die europäischen Nationen in letzter Zeit auch eindeutig politisch dort versagt, haben die Entwicklung, wie sie sich dort abgezeichnet hat, sind ihr nicht wirkungsvoll entgegengesteuert. Von daher ist allzu viel Vertrauen vielleicht nicht vorhanden bei der Bevölkerung. Andererseits ist das Vertrauen in die eigene Regierung, in die eigenen Leute ebenfalls sehr, sehr niedrig. Es sind schlimme Massaker passiert und es wird so oder so einen völligen Neuanfang geben müssen.
Wie schaut denn jetzt das Verhältnis der Bundesregierung, die Bereitschaft der Bundesregierung aus, dort sich zu engagieren? Gibt es da von der Caritas her Erfahrungen?
Wir haben am Anfang des Konfliktes dort die mangelnde Unterstützung der Bundesregierung für Nichtregierungsorganisationen in Deutschland beklagt. Inzwischen hat sich da einiges verbessert. Es wurden noch wesentlich höhere Gelder bewilligt. Aber aus unserer Sicht ist es sicher weiterhin notwendig, die Hilfen fortzuführen und auch noch zu verstärken.
Zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Gegen 19 Uhr wird in der Sendung von Radio International auf Radio Dreieckland ein Mitglied der ruandischen Befreiungsbewegung ausführlich auf das Thema eingehen.